Willkommen zu SOSO Europa. Harald Sonthoff und Ulrich Sondermann sind leidenschaftliche Europäer. Sie diskutieren regelmäßig über Ereignisse unserer Zeit. Interessiert an Europa und der Welt? Dann auf geht's!
Willkommen, mein Name ist Ulrich Sondermann. Ich sitze hier in Brüssel und das nicht weit vom Jubelpark und das ist nicht weit von den europäischen Institutionen.
Ja, willkommen auch von mir. Mein Name ist Harald Sonthoff. Ich sitze in der tiefsten schwäbischen Provinz in Beuron zwischen Sigmaringen und Tuttlingen an der Donau. Hier sagen sich Fuchs und Hase gute Nacht.
Ja, wir sind zwei gewöhnliche EU-Bürger, die diesen Podcast als Projekt zivilgesellschaftlichen Engagements betreiben. Was ist denn das Ziel unseres Podcasts, Harald?
Ja, wir machen das, um die EU zu unterstützen und um Verständnis zu schaffen für die Herausforderungen, vor denen Europa steht.
Wir hoffen, dass er auf Interesse stößt. Natürlich hat das auch mit der neuen geopolitischen Lage zu tun.
Das ist ganz richtig. Die EU gilt es zu verstehen und zu verteidigen. Aus unserer Sicht ist die EU eine der größten politischen Errungenschaften nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie bedeutet die friedliche Zusammenarbeit von 27 Staaten mit 450 Millionen Einwohnern.
Und sowas hat es ja seit der Gründung des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation im Jahr 800 durch Karl den Großen nicht mehr gegeben.
Ja, das sollten mehr Leute wissen und deswegen machen wir das.
Ja, wir wollen das mediale Feld auch nicht staatlich finanzierten Feinden Europas überlassen, die falsche Nachrichten verbreiten und die Spaltung unserer Gesellschaft propagieren.
Und damit die Frage, an wen richtet sich der Podcast?
Nun, an alle, die sich fragen, wofür, what the fuck, ist die EU gut?
Dass du sowas aussprechen kannst. Ja, nein, im Ernst. Wir dürfen die EU nicht den Populisten überlassen, die so tun, als sei alles besser ohne die EU. Und deswegen machen wir das. Und richten uns an die, die einen offenen Kopf haben, die zumindest noch bereit sind zuzuhören.
Das klingt gut. Ein paar Worte über uns vielleicht. Ich fange mal an. Ich bin Jurist und habe als Beamter in Berlin und Brüssel gearbeitet. Seit über 20 Jahren bin ich jetzt in Brüssel, der Hauptstadt der EU, tätig. Und arbeite in einer Generaldirektion, die sich mit Bildung und Kultur beschäftigt. Für viele vielleicht bekannt durch das Erasmus-Programm, das viele junge Europäer zusammenführt.
Ja, ich bin das Gegenteil von dir, kann man wohl sagen. Nicht? Also du hast nicht nur mehr Haare als ich. Ich bin auch Ökonom, also Wirtschaftswissenschaftler statt Jurist. Und ich war 7 Jahre als McKinsey-Berater im Einsatz, dann 5 Jahre als Berater des Bundesfinanzministeriums in Moskau. Und die letzten 20 Jahre war ich IT-Unternehmer, bis ich jetzt freier Journalist mit dem Blog Beuron Berlin bin. Ja, wie gehen wir vor denn, Ulrich? Wie machen wir das?
Ich denke, wir werden Themen behandeln, die die EU aktuell betreffen. Und die Nachrichten sind ja jetzt voll von neuen Entwicklungen. Da dürfte es uns nicht mangeln. Und auch jeder oder jede, die uns eine Frage stellen will, ist natürlich herzlich dazu eingeladen.
Es gibt aber, das will ich gleich sagen, keine feste Sendezeiten wie bei unseren öffentlich-rechtlichen Kollegen und Kolleginnen. Dieser Podcast folgt vor allem der Zeitgeschichte und lässt sich durch sie treiben. Fangen wir auch ein bisschen an, über die EU selber zu reden. Wie begann denn deine EU-Sozialisierung, Ulrich?
Ja, ich muss gestehen, Harald, das begann langsam. Es war, als ich im Urlaub war, in den 80ern, das war 1981, ich denke, als ich nach Griechenland gefahren bin.
Lang ist her.
Und war dort im Urlaub und traf begeisterte Griechen, die sich freuten, bald der EU beizutreten. Und die sagten, hier, du kannst dich bald niederlassen in Griechenland, wir können nach Deutschland zum Arbeiten gehen. All das war eine Begeisterung und diese Anziehungskraft der EU, die ist mir damals dabei erst bewusst geworden.
Ja, interessanterweise ging es mir ein bisschen ähnlich. Ich war mit Interrail nach Spanien unterwegs im Zug und da war ich ungefähr auch, das war auch Anfang der 80er Jahre, also Anfang 20 war ich da. Und im Zug trafen wir ein US-amerikanisches Ehepaar, das also das erste Mal in Europa war und total begeistert oder überrascht war, dass es sowas wie Interrail in diesem Vielstaaten-Kontinent gibt. Und wir haben die ganze Nacht über die EU debattiert und das war auch für mich ein Zeichen, dass die EU außerhalb Europas auf jeden Fall sehr, sehr interessant ist. Ja. Sie war aber auch für uns interessant. Wir haben ja nicht nur Urlaub gemacht, wir haben ja dann mal gearbeitet. Wie hat denn die EU deinen Berufsweg begleitet oder geformt?
Ja, das fing auch damit an, dass ich zuständig war in meinem ersten Job für Fortbildungsprogramme für neue Kollegen aus den, wie man damals sagte, neuen Bundesländern, die kamen. Und da war die EU natürlich ein Thema, die musste man dann mit, das musste man mit einbeziehen. Ich war dann später auf jeden Fall auch mal für ein EU-Projekt zuständig und damals in Moskau. Das war die Zeit, als man dachte, da bildet sich was Neues in der Russischen Föderation, Demokratisierungsprozess, den hat man unterstützt.
Da waren wir, da haben wir uns ja kennengelernt. Ich war zu der Zeit ja auch in Moskau.
Das ist richtig. Und ich war damals, das kann man vielleicht auch sagen, der erste Europäer, der in der Staatsduma ein Büro hatte. Das war ganz interessant.
Der Letzte.
Ja. Okay, werden wir sehen, nicht? Danach habe ich dann aber auch gearbeitet für die deutsche Seite in einer Ratsarbeitsgruppe in Brüssel, als ich vom Ministerium da wieder hingeschickt wurde und habe dann eben sehr viel zu tun gehabt mit europäischen Kollegen, sodass ich mich dann auch mal beworben habe bei der Kommission, weil ich das ganz interessant fand und bin dann Bediensteter der Europäischen Kommission geworden. Aber erzähl, Harald, wie war es bei dir?
Ja, also mein Berufsweg ist zufällig oder nicht zufällig auch von Anfang an EU-lastig gewesen. Ich war nach der Promotion oder schon während der Promotion Summer Intern bei McKinsey und da ging es um den neu sich herausbildenden EU-Versicherungsmarkt. Damals war ja der Delors-Plan da zur Schaffung dieses europäischen Binnenmarktes und McKinsey hat da eine Studie erstellt im Auftrag verschiedener Versicherungsunternehmen, um zu klären, was bedeutet das jetzt konkret für nationale Player auf dem Markt. Auch als Doktorand hatte ich schon mit EU-Themen zu tun und als ich dann tatsächlich als Berater anfing, ging tatsächlich das erste Projekt nach Österreich und auch hier war die Frage, es war ein Marktführer, Weltmarktführer in einem bestimmten technischen Bereich und die fragten sich ja, wenn jetzt Österreich zur EU stößt, was bedeutet das für uns? Ist das Chance oder Risiko? Es stellte sich dann am Ende der Studie heraus, es ist eine enorme Chance. Und tatsächlich sind die bis heute sehr erfolgreich. Ja, dann bin ich später im Auftrag des Bundesfinanzministeriums tatsächlich nach Moskau gegangen, wo wir uns dann kennengelernt haben. Das Thema war die Privatisierung und Restrukturierung von früher staatlichen Unternehmen. Und das BMF war in dieser Sache federführend, weil das BMF auch die Treuhandanstalt im Beritt hatte. Also das Ganze war übrigens auch kofinanziert von der EU. Mhm. Als ich dann unternehmerisch tätig wurde, Anfang der Nullerjahre, da war eben auch schon die EU wieder sehr wichtig, weil ich hatte mit IT-Lösungen zu tun, die vor allen Dingen den Datenschutz als europäischen Wettbewerbsvorteil nutzen. Und ich hatte im Vorfeld des Digital Services Act da einige interessante Themen auf dem Tisch. Ja, klingt also spannend, ja, es gab eine Menge, was die EU, wenn man mal genauer hinschaut, nicht nur bei uns, sondern wahrscheinlich ganz allgemein so bewegt in den persönlichen Leben. Aber sie wird nicht oft genügend gewürdigt, kann man wohl sagen. Denn was fällt dir da ein?
Es gibt naja, ich denke, sie wird nicht gewürdigt, weil man viele Sachen einfach schon als sehr selbstverständlich hinnimmt, die passiert werden. Und ich kann das ja mal anführen. Muss ich ja quasi, ich hatte das schon erwähnt, das Erasmus-Programm, dass man studieren kann woanders und das auch angerechnet wird. Das ist eine Sache, die jetzt schon über Generationen sozusagen ganz normal angesehen wird. Es gibt die Niederlassungsfreiheit, man kann überall wohnen und arbeiten, das ist eben schon eine tolle Sache. Es gibt für die im Schengen-Raum sind keine Grenzkontrollen mehr, in der Regel jedenfalls. Das sind alles Sachen, die man vielleicht zu normal hinnimmt. Und das, was ich als Jurist natürlich auch sagen muss, es gibt eben ein Rechtsstaatsprinzip, dass man eben auch vernünftig planen kann und sich verlassen kann, dass es Rechtsregeln gibt, die eingehalten werden.
Ja, das ist vor allen Dingen dann einem klar, wenn man liest, was anderswo eben auch mit in Regime möglich ist, in denen eben nicht der Grundsatz gilt, dass das Recht für alle gleich ist. Aber ja, zurück zu dem Thema Reisefreiheit. Ich habe da auch ein prägendes Erlebnis gehabt. In der Zeit dieses Projektes für die Österreicher habe ich eine Wochenendeinladung angenommen zu einem Team-Event, wurde begleitet von einer russischen Freundin und die hatte zwar eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis für Deutschland, aber eben wir durften nicht rein. Also man hat uns am Freitagabend um 22 Uhr dann da abgewiesen und ich fuhr dann, einfach 2 Kilometer zum nächsten kleinen Grenzübergang und da standen dann zwei österreichische Grenzbeamte mit Maschinengewehren mitten auf der Straße. Die waren benachrichtigt worden von ihren Kollegen.
Die waren auch schlau
gewesen. Die waren auch schlau. Haben gesagt, nee, also morgen früh in München im Konsulat kann sie das dann ein Visum beantragen. So kam es dann auch. Also das sind so Dinge, die einfach weggefallen sind. Das ist ein riesiges Plus. Nicht? Als Ökonom muss ich sagen, dass die einheitliche Währung ein Vorteil ist für die Wirtschaft. Was insgesamt nicht, meine ich, gewürdigt wird, ist, dass man von oben betrachtet ja eigentlich nur 5 Lebensräume in der Welt hat, große Lebensräume. Das sind China und Indien erstmal, die Milliardenbevölkerung haben, aber eben dann noch die USA und Russland. Und der fünfte Bereich ist Europa. Und wo will man leben? Also sicher nicht in China und Russland, das sind Diktaturen. Indien ist zu arm. Die USA ist ja nicht für jedermann. Also ich glaube, die meisten, die hier in Europa leben, können nicht ernsthaft der Ansicht sein, dass man woanders leben will. Und ohne die Frage also für alle beantworten zu wollen, also ich will natürlich in Europa leben.
Okay, Harald, das klingt alles so super positiv. Gibt es denn überhaupt etwas an der EU zu kritisieren?
Na ja, klar. Ich habe ja ein nicht so großes Unternehmen aufgebaut und tatsächlich kann man von einem Binnenmarkt, von einem europäischen Binnenmarkt noch nicht sprechen, wegen der Sprache, aber eben auch wegen der nach wie vor bestehenden lokalen Gesetzgebungen oder Dinge, die halt dazu beachten sind. Man kann von New York aus in Nebraska in 0, nichts eine Niederlassung gründen, aber wer das von Berlin aus in Barcelona versucht, der wird das auch schaffen, aber es ist wesentlich mühsamer. Und ja, die nächste Sache, die zu kritisieren ist, ist die, also aus Sicht der Bürger, die wir ja auch sind, die langsame Entscheidungsfindung in vielen Dingen und das Einstimmigkeitsprinzip, das in dieser Form sicher zu hinterfragen ist. Schlecht ist auch die Öffentlichkeitsarbeit. Es wird einfach zu viel nicht, also zu vielem nicht widersprochen. Da kennst du ja sicher auch ein paar Beispiele, Ulrich.
Ja, also ich kann vielleicht mal ein Beispiel nennen aus meiner privaten Erlebniswelt. Da war ich bei Verwandten, das war zurzeit die Vogelgrippe und die Verwandten, die haben einen Hühnerhof und mussten also unheimlich viele Einzelmaßnahmen über sich ergehen lassen. Sie mussten die Schuhe im Stall wechseln, sie mussten eine spezielle Schutzkleidung haben, sie mussten das Auto durch so eine Desinfektionswanne fahren und das ständig am Tag mehrmals. Also das hat sie natürlich aufgeregt. Und sie sagten, als ich zu Besuch kam hier, ihr da in Brüssel, ihr habt ja zu viele alberne Details euch da ausgedacht. Und dabei war das natürlich so, dass es eine Verordnung gab aus Brüssel, die den Rahmen festlegte, aber die jeweiligen Mitgliedsländer waren zuständig für die detaillierte Umsetzung. Und in Deutschland konkret war das Landratsamt, was zuständig war. Also derjenige, der hier diese vermeintlich albernen Details entwickelt hatte, war der Mann, der im Landratsamt nur ein paar Meter vom Hühnerhof entfernt saß, also nicht das wilde Brüssel.
Ja, ich vermute, dass bei der Geschichte hier am Ort es ähnlich war. Also da ging es um die Schlachtung durch einen Schäfer, der das ja Generationen gemacht hatte. Und das wurde auf Weisung des Landratsamtes dann auch verboten. Ob das wirklich eine EU-Verordnung war, die das so strikt vorgegeben hat, wage ich auch zu bezweifeln. Und naja, man weiß nicht immer alles. Also da war ja auch diese Geschichte mit dem Ölkännchen auf den Tischen in italienischen Restaurants, Ulrich, da wirst du dich auch noch erinnern. Ja. Das wurde dann ja irgendwann mal wieder gestrichen. Überrascht denn dann doch immer wieder bei der EU positiv?
Ja, du hast gesagt, es sei alles so langsam, aber es gibt auch Momente, wo die EU eben zeigen kann, dass sie sehr schnell reagieren kann. Positiv war das letztens in der Covid-Krise zu sehen. Da ging es um die zentrale Impfstoffbestellung und das hat eben die Kommission möglich gemacht, dass das gemacht wurde, dass es keinen Wettbewerb um bessere Preise hier und da gab, sondern dass einheitlich in allen Mitgliedsländern genügend und vernünftig bezahlbarer Impfstoff zur Verfügung stand. Also die Kommission kann auch schnell reagieren.
Das ist gut.
Und das war, denke ich, das letzte gute Beispiel auch für so eine schnelle Sache, obwohl sie ja gar nicht zuständig ist in diesem Gesundheitsbereich in vielen Fragen. Nicht? Das muss man auch sagen. Der internationale Austausch insgesamt läuft relativ gut und das ist wichtig. Ich denke, es gibt viele Ebenen, auf denen Austausch stattfindet und da ist eine unheimliche Verzahnung, was auch sehr positiv ist, denke ich.
Ja, das ist auch etwas, was mir im Laufe der Jahre immer deutlicher und immer klarer wurde. Also die deutschen Behörden sind eng verbunden mit europäischen Themen, auf allen Ebenen, Landratsamt, Regierungspräsidium, Landesministerium, Bundesministerium, überall findet man EU-Fachbereiche oder Arbeitsgruppen, die sich damit befassen. Und man darf auch nicht vergessen, dass die EU ja eine ganze Menge an Mitteln zur Verfügung stellt, die dann nach einheitlichen Kriterien vergeben werden. Wenn man das so sieht, dann wird eigentlich ganz klar, also der Brexit für Großbritannien, der Austritt aus der EU, muss katastrophale Auswirkungen gehabt haben. Also wenn ich mir vorstelle, dass man das alles rausrupfen muss, nachdem das Jahrzehnte gewachsen ist, dann muss das klar gewesen sein. Und natürlich, da hat in England keiner, in Großbritannien keiner dran gedacht, viele von den Wählern nicht dran gedacht, einfach weil Populisten die Deutungshoheit über die EU gewonnen haben. Es gab ja diese irrsinnige Debatte über die Farbe des britischen Passes. Die Tabloids in London hatten dem mal die Überschrift ja, Bring back our blue passports. Dabei hat der Thatcher gesagt, die Passfarbe ist doch vollkommen egal.
Ja, ich glaube auch, die Passfarbe kann man in der Zukunft völlig vergessen. Das ist nicht das Thema. Wir stehen vor viel größeren Herausforderungen jetzt in der nächsten Zeit in der EU. Die gilt es zu meistern.
Ja, das sehe ich ganz genauso. Die EU ist in den 50er Jahren als Friedensprojekt begonnen worden. Und heute hat die EU wieder den Frieden zu sichern, und zwar gegen einen sehr aggressiven russischen Nachbarn und in einer Situation, in der die USA offensichtlich nicht mehr bereit sind, die schützende Hand über Europa zu halten. Also kurz gesagt, Europa muss selber abschrecken können, damit es nicht angegriffen wird.
Das glaube ich auch. Die EU muss einen Angreifer abschrecken können. Ob sie das schafft zurzeit, ist ein wenig unklar. Sie muss natürlich auch wirtschaftlich stark sein und das wird sich in den nächsten 5 bis 10 Jahren zeigen, eben ob die EU in der heutigen Form weiter bestehen kann.
Ja, also man muss es ganz klar sagen, wenn es der EU und ihren Mitgliedern nicht gelingt, den Frieden zu sichern, wird die EU untergehen.
Ja, ich denke, wir werden das konkret aufgreifen und die zentrale Frage ist jetzt auch, wie gefährlich ist Russland unter Putin für Europa wirklich?
Das werden wir in unserer nächsten Folge diskutieren.
Also abonnieren Sie So So Europa dann verpassen Sie unsere nächste Folge auf keinen Fall.
Also wir beide verpassen es zumindest mal nicht. Ich freue mich schon auf unser nächstes Gespräch, Ulrich.
Ich auch. Bis dahin, Harald.